Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Nordafrika lässt ihn nicht los. Samuel Schirmbeck bleibt seinen Freunden in Algerien, Marokko oder Tunesien treu. Denn mit ihnen hat er harte und gefährliche Zeiten erlebt und überlebt. Samuel Schirmbeck war 10 Jahre lang Fernsehkorrespondent in Algier von 1991 bis 2001. Damals tobte ein Bürgerkrieg, der Krieg zwischen Regierung und Islamisten. Das hat sein Weltbild verändert. Darüber spreche ich mit ihm in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Dazu herzlich willkommen. Samuel Schirmbeck muss sich den ein oder anderen Vorwurf anhören. Vorwürfe, wie sie auch ein Hamid Abdel Samad oder andere zu hören bekommen, die landläufig als Islamkritiker bezeichnet werden. Und zweifellos, die Titel seiner Bücher von 2016 und 2018 haben den Ton vorgegeben. Einmal der islamische Kreuzzug und der ratlose Westen, warum wir eine selbstbewusste Islamkritik brauchen. Und zuletzt gefährliche Toleranz, der fatale Umgang der Linken mit dem Islam. Über dieses Buch haben wir damals hier in der Sendung berichtet. Heute wollen wir nicht über diese Bücher sprechen, sondern Samuel Schirmbeck ist heute quasi das Medium, das Sprachrohr jener Menschen, denen er sich bis heute verbunden fühlt. Das sind Menschen im Norden Afrikas, wohin Schirmbeck auch im Alter von 78 Jahren immer noch gerne reist. Das sind Menschen, die vielleicht Muslime sind, die ihre Religion aber als Privatsache ansehen oder ihr skeptisch gegenüberstehen. Das sind Menschen, die als Säkularisten kaum noch Gehör finden, findet Samuel Schirmbeck. Seine Verbundenheit mit diesen Menschen resultiert aus seiner langjährigen Nordafrika-Korrespondententätigkeit für die ARD in Algier. Wir haben uns in Berlin in einem Studio von Deutschlandfunk Kultur verabredet zu einem Gespräch, das wir aufgezeichnet haben. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Guten Morgen, Herr Schirmbeck.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Herr Schirmbeck, lassen Sie uns persönlich einsteigen. Gibt es einen Ort in Algier, den Sie als Ihren Lieblingsort bezeichnen würden?
Absolut. Das ist das Haus der Presse am Place du 1er Mai, am Platz des 1. Mai. Also, weil dort eben, als ich ankam, sozusagen die Kollegen waren und wo ich eben festgestellt habe, welchen Mut diese Leute hatten. Also verglichen auch mit meinen Erfahrungen in Deutschland. Ja. Man darf nicht vergessen, dass diese Leute auf der einen Seite das Militärregime gegen sich hatten, mit Prozessen überzogen wurden und dann, als der islamische Terror anfing, dann auch von den Islamisten mit dem Tod bedroht wurden. Und bei diesen Leuten fühlte ich mich eben zu Hause, weil die waren sozusagen eine Urquelle an Willen zur Demokratie, um Demokratie zu verwirklichen in einem arabisch-muslimischen Land, was es bis dahin noch nicht gegeben hatte. Also das war mein Lieblingsort.
Sie hören sich ausgesprochen jung an, wenn ich das so sagen darf. Sie sind als Jahrgang 1941 eher ein älterer Mann. Was motiviert Sie in diesem Alter, sich dem Stress von Reisen, dem Publizieren und eben auch dem damit verbundenen Ärger auszusetzen?
Naja, wenn Sie 10 Jahre in solchen Ländern am Stück verbracht haben, nicht mal eine Reportage, 14 Tage im Hotel, da lernen Sie die Leute eben in- und auswendig, würde ich sagen, kennen und Sie können das nicht mehr abstreifen. Und dieser Willen zur Demokratie, zur Kritik und so weiter, der ist ja dort bei diesen Leuten oft stärker als leider im Augenblick hierzulande. Und deshalb erhole ich mich auch in Gesprächen mit denen. Also für mich ist es immer eine Freude, dorthin zu fahren und keinerlei Belastung.
Sie erholen sich wovon?
Naja, von der Kritiklosigkeit hier gegenüber dem Islam zum Beispiel oder von der, ich würde fast sagen, von der Kriminalisierung von Islamkritik. Sehen Sie, die Leute dort, als ich dort ankam, hat kein Mensch über die Religion gesprochen, über den Islam gesprochen. Die Leute sprachen über alle möglichen politischen Probleme, aber doch nicht über Muslim sein und so. Während das hier von den Islamverbänden eben das Muslim sein an oberster Stelle steht. Die Leute waren dort Frauen, Männer, Algerier, Tunesier oder Marokkaner.
Mein Eindruck nach Lektüre Ihrer Bücher ist der, Sie wollen Ihren Freunden in Nordafrika ein Denkmal setzen, vor allem den Protagonisten des Zweifels. Sie wollen Zweifel kultivieren. Ist das so ein zentraler Antrieb bei Ihnen oder liege ich daneben?
Da liegen Sie vollkommen richtig. Also Regis Debray, der französische Philosoph, hat mal gesagt, Europa ist der Kontinent, in dem man noch zweifeln darf. Und hier, finde ich, nimmt das Zweifeln ab. Und dort nimmt das Zweifeln zu. Und das Zweifeln sozusagen habe ich dort nicht hingebracht, sondern das habe ich eben dort gelernt. Und damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet, weil man hat so ein Klischee von der islamischen Welt, die Muslime, der Islam und so weiter. Und dann habe ich eben gemerkt, wie differenziert und kritisch diese Leute denken.
Sind Sie Laizist?
Sie meinen ein für die Trennung von Religion und Staat.
Im absolut. Sinne des französischen französischen
absolut.
Verfassung.
Übrigens sind das eben dort auch viele Muslime. Also zum Beispiel das gesamte Haus der Presse können Sie schon mal dazu rechnen und die Leser der 5 oder 6 Zeitungen, die da untergebracht haben, wo jede Zeitung zwischen 100 und 200.000 Lesern hatte, auch. Ja.
Wie stark ist diese Strömung?
Politisch ist sie in der Mittelschicht in Marokko sehr stark. Politisch ist sie auch in der Mittelschicht in Algerien sehr stark, in Tunesien im Grunde am stärksten. Aber sie findet praktisch keinen politischen Transmissionsriemen. Es gibt in Algerien eine Partei, Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, Versammlung für Demokratie und Kultur. Die sprechen sich offen für den Laizismus aus. Aber sind eine relativ kleine Partei. Das ist die einzige Partei, die das tut. Aber in der Entwicklung seit der Unabhängigkeit in Algerien war es nicht so vorgesehen, dass der Islam Staatsreligion wird und alles andere verbannt wird. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, die Erklärung des 1. November 1954, diese berühmte Erklärung, mit der der Algerienkrieg gegen Frankreich eröffnet wurde. In der heißt es, Ziel ist die Schaffung eines demokratischen, souveränen Staates im Rahmen der islamischen Prinzipien. Aber, wurde gleichzeitig dazu gesagt, ohne Unterschied der Rassen und der Religionen. Es war also Gewissensfreiheit vorgesehen für alle Religionen, während der Staatsislam eben die anderen Religionen verbannt. Und es wurde dann ja auch unter Ben Bella die algerische Staatsbürgerschaft gleich nach der Unabhängigkeit an das Muslimsein gebunden. Dieser Verrat, sagen wir mal, an diesen Grundprinzipien, für die eigentlich gekämpft worden war und die Ben Bella verraten hat, dieser Verrat, den versucht im Augenblick der Hirak, das ist die große algerische Bewegung seit dem 22. Februar letzten Jahres, der Hirak versucht, diesen Verrat wieder zu reparieren, wenn man will, und verweist, und das ist ganz neu, es sind die ganz jungen Leute, verweist auf diese Grundsätze vom 1. November 1954, verlangen Pluralismus, politischen und religiösen Pluralismus. Also da gibt es eine Hoffnung, weil das wird nicht so schnell gehen, aber es gibt eine Hoffnung, dass die Stimmen, die für Säkularismus sind, der ja oft mit Atheismus verwechselt wird in der muslimischen Welt, dass diese Stimmen auf Dauer mehr Gehör finden werden.
Wenn wir aus Algerien hören und wenn wir von diesen Massenprotesten hunderttausender Menschen seit Monaten hören, dann hören wir von Protesten gegen Korruption, gegen Unterdrückung etc., Vetternwirtschaft etc. Wir hören kaum etwas davon, dass es auch um Religion geht. Jetzt heben Sie diesen Aspekt geradezu hervor. Wie wichtig ist er wirklich?
In diesen Protesten seit dem 22. Februar, ja, kein einziger religiöser Slogan bei Hunderttausenden von Demonstrationen seit nun fast einem Jahr. Das zeigt ja eine Entwicklung in die Richtung, die ich vorher angedeutet habe. Das heißt, die Religion wird nicht verschwinden. Auch die säkularen Muslime, die ich gekannt habe, die glaubten alle an Gott, aber sie haben mir das erst erzählt, wenn ich ausdrücklich auf die Religion zu sprechen kam. Von sich aus kamen die nie darauf zu sprechen. Die Algerier haben die 10 schwarzen Jahre erlebt, wo ja die Islamisten von der Islamischen Heilsfront, von denen ein Teil in den Untergrund gegangen ist, ganze Regionen beherrscht haben und ein Terrorregime entfaltet haben, das praktisch eine Vorwegnahme des Islamischen Staates, den wir später im Nahen Osten erlebt haben, war. Sie haben also erlebt, was es heißt, wenn die Religion unkontrolliert die Macht ergreift. Das bedeutet Mord und Totschlag. Also diese Gefahr ist in Algerien nicht mehr gegeben. Und deshalb ist das, was dort passiert, also wirklich das Neueste, was in der gesamten arabischen islamischen Welt im Augenblick geschieht.
Es ist auch Sie scheinen da richtig hoffnungsfroh zu sein.
Bin ich, ja. Ja, ich habe ja auch dauernd Kontakt dorthin. Und sehen Sie, es ist völlig friedlich, weil die wissen, die rufen dauernd, Simia, Simia, das heißt friedlich, 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 um den Militärs keinen Vorwand zu geben, dreinzuschlagen. Und was eben auch neu ist, ist, während früher nur die Jugend demonstriert hat, jetzt demonstrieren alle. Der Hühnchenhändler, der Schwarzmarktbub, der Unternehmer, der Professor, der Rechtsanwalt, die Künstlerin, sämtliche sozialen Schichten machen mit und fordern nicht für eine soziale Kategorie mehr Vorteile als für eine andere, sondern es ist wirklich die gesamte algerische Bevölkerung auf den Beinen. Sie wollen einen Neuanfang, immer mit Blick auf die Unabhängigkeit von 54 rufen sie neue Unabhängigkeit, neue Unabhängigkeit. Und zum Militär sagen sie noch, haut ab, das Volk hat euch alle entlassen. Das sind wunderbare Sprüche, die die haben.
Was sind für Sie die zentralen Stimmen, die Sie von dort wahrnehmen, von denen wir womöglich zu wenig mitkriegen, weil wir gar nicht, ja, wir können ja nun auch nicht alle Länder der Welt verfolgen?
Naja, da ist zum Beispiel die Asya Jebba, die jetzt gestorben ist, aber mit ihren Romanen, die hat ja die erste muslimische Oper geschrieben. Das ist die einzige Oper, die es bisher in der muslimischen Welt gibt, und zwar über die Gefährtinnen des Propheten, nicht nur seine Frauen, sondern die anderen Frauen, die um ihn herum lebten. Und diese Oper beruht auf lauter Originaltexten, sie hat da nicht ein Komma verändert, von Überlieferern der islamischen Geschichte, zum Beispiel Ibn Sa'd. Und da fordern die Frauen bereits Rechte für die Frauen auch politischer und kultureller Art. Das ist eine ganz wichtige Stimme. Eine ganz andere wichtige Stimme ist der Tunesier Abdelwahab Medeb. Der hat das Buch geschrieben, Die Krankheit des Islam. Er sagt eben extra nicht die Krankheit des Islamismus, sondern die Krankheit des Islam. Und ein zentraler Satz daraus ist, wenn der Fanatismus die Krankheit des Katholizismus und der Narzissmus die deutsche Krankheit ist, dann stellt der Fundamentalismus die Krankheit des Islam dar. Und er hat auf 300 Seiten dargelegt, warum und woher diese Gewalt, die dem Islam inhärente Gewalt, woher die kommt. Dann gibt es eben einen Mann wie Khatib Yassin, also ist auch inzwischen gestorben, aber der hat dieses berühmte Buch Nejma geschrieben. Gibt es auch auf Deutsch. Übrigens, die Krankheit des Islam gibt es auch auf Deutsch. Das ist die Geschichte einer unbeugsamen, unbezähmbaren Frau. Ja. Und der beschreibt die Atmosphäre, die heute wieder gültig ist in Algerien, die Aufbruchsatmosphäre während des Algerienkrieges. Das Buch ist 1956 mitten im Algerienkrieg entschieden. Da möchte ich Ihnen nur zwei Zitate mal vorlesen. Duft von Zitronen und von frühem Jasmin strömt zusammen mit dem Fieberhauch des genesenden, noch winterlich weißen Meeres. Aber die ganze Stadt klammert sich an den Eifer der Blätter, die beim Nahen des Frühlings vom Winde der See dahingerissen scheinen. Das gilt zwar für die Natur, aber das ist auch die seelische Lage, die im Augenblick in Algerien vorherrscht. Oder was zum Beispiel die Frauen angeht mit offenem Haar, ja, die ich auch noch gesehen habe auf den Schulhöfen in Algier, ja, Haare aus glühendem, brüchigen Eisen, auf dem die Sonne wirr sich häuft wie eine Handvoll Wespen. Ja. Und das ist dieser Geist, ich könnte noch viele andere...
Das schaffen wir nicht.
Viele andere Schriftsteller aussehen. Aber das Wesentliche, das sind die großen Denker, wenn Sie wollen. Mohammed Akun, das Ungedachte im Islam, ja. Alle diese Leute, aber das Wichtige ist, dass eben die normalen Journalisten, sagen wir mal, oder die Leute an den Universitäten und so weiter, die, aber auch die ganz einfachen jungen Leute und so weiter.
Ja, weil eben die Sie zitiert haben, sind alles ältere Intellektuelle, ja, ja, säkularistischen Zuschnitts.
Ja.
Das ist nämlich auch meine Frage. Gibt es da Nachfolgerinnen, ja, und Nachfolger?
Unter den Journalisten auf jeden Fall. Unter den Dichtern natürlich auch. Nehmen Sie Boualem Sansal, der ist ja inzwischen auch in Deutschland bekannt. Ja. Den kannte ich schon lange, bevor der berühmt wurde. Oder nehmen Sie Kamel Daoud. Ja. Also da gibt es eine Menge Leute. Vor allem auch in Marokko. Also das ist in Marokko noch stärker. Ja.
Springen wir mal eben genau dorthin, nach Marokko. Wenn Sie eine gute Chance sehen, dass sich in Algerien säkulare Kräfte durchsetzen, so wie Sie es eben beschrieben haben, sehen Sie eine ähnliche Chance auch für Marokko?
Also in Marokko ist die Sache deshalb so schwierig, die Trennung zwischen irgendwann einmal zwischen Politik und Religion, weil der König in einer Person beides verkörpert. Er ist eben der Herrscher des Landes, praktisch der absolute Herrscher, wenn man es nicht so genau nimmt. Es gibt ein Parlament und so, aber er bestimmt alle wichtigen Sachen. Und er ist eben offiziell Führer aller Gläubigen. Also, wenn er trennen will, müsste er sich sozusagen entzweischneiden. Das wird also nicht gehen. Gleichzeitig ist sowohl der Hassan II. Wie auch jetzt sein Sohn Mohammed VI., die sind beide sehr prowestlich orientiert, ja, ist also Reformen überhaupt nicht abgeneigt. Ja. Was macht er nun? Als Führer aller Gläubigen macht er uns ein Exempel vor. Beispielsweise hat er das Familiengesetz geändert. Erst Hassan II., 1993, da wurde bestimmt, dass Männer, die sich eine zweite Frau zulegen, das der ersten Frau melden müssen und die mitnehmen müssen, wo das eingetragen wird. Ja, das war eine kleine Verbesserung. Dann hat Mohammed VI., 2014, glaube ich, hat er die Muduana ganz gewaltig verändert. Muduana Familiengesetz. Also die Frau kann sich jetzt leichter scheiden lassen. Sie kann selbstständig Geschäfte abschließen, darf nicht mehr geschlagen werden und so weiter. Wie man mir sagte, hat er sich von europäischen Feministinnen beraten lassen, aber hat dann Islamwissenschaftler den gesamten Koran und alle Hadithe des Propheten durchsuchen lassen und es ist ein Dahir, ein Dekret daraus geworden, der die gesamte Frauengleichberechtigung aus dem Koran erklärt. Und das ist auch wiederum eine interessante Entwicklung, dass wenn hier gesagt wird, auch von Linken und so weiter, ja, das ist eben der Koran, das ist so, das müssen wir als authentische Kultur so akzeptieren. Also der König von Marokko beweist, dass es auch anders geht. Übrigens seine Frau, ja, immerhin die Frau des Führers aller Gläubigen, trägt kein Kopftuch, sondern ihr lässt ihr rötlich-braunes Haar über den Nacken, der auch nicht verschleiert ist, bis zum Busen hinabfallen. Und damit ist er mit ihr aufgetreten damit. Also das nur zur Kopftuchgeschichte.
Welche säkularen Strömungen finden Sie in Marokko darüber hinaus besonders spannend?
Das sind die Leute, die das Manifest verfasst haben, die Marokkanerinnen und Marokkaner, die Nein sagen. Die sagen zum Beispiel, nein, ich verstecke mich nicht beim Trinken, ich verstecke meine Liebschaft nicht, ich mache keinen Ramadan, ich bin Atheist, ich verstecke meine Homosexualität nicht, ich hätte auch einen Juden heiraten können, ich bin gegen den Schleier, ich lehne die Idee ab, von Geburt an Muslim zu sein und ich weigere mich, meinen Körper zu verstecken. Das sind natürlich alles Intellektuelle, die das geschrieben haben. Nur durch meinen Aufenthalt in Marokko, ich war ja auch jahrelang dort mit Korrespondent, weiß ich, dass Hunderttausende, wenn nicht Millionen, natürlich inzwischen längst so leben. Der Unterschied ist eben nur der, dass es keinen offiziellen Transmissionsriemen für dieses Denken inzwischen gibt. Ich drücke das immer so aus, sie sind alle nach außen gläubig, gläubig, gläubig. Denn wer dort sagt, ich bin ungläubig, ist gesellschaftlich erledigt. Aber insgeheim haben sie alle ihren säkularen Garten, in dem sich alles das abspielt, was ich gerade aufgezählt habe. Ja, da wird Alkohol getrunken, da empfängt man seinen Geliebten und so weiter und so fort. Und deshalb finde ich so traurig, was hier in Deutschland abgeht, dass in Ländern, wo man frei, wo Demokratie ist, wo man frei über alles dieses sprechen könnte und zu dem wir 1,5 Millionen Neumuslime im Land haben, dass man das mal aufnimmt, anfängt kritisch zu diskutieren, um eine Neuanpassung des Islam an die heutigen Zeiten zu finden, dass das hierzulande praktisch verhindert wird. Das war ein größerer Schock für mich, das möchte ich wirklich mal sagen. Ich habe ja die 10 Terrorjahre in Algerien mitgemacht. Ich habe selbst Todesdrohungen bekommen. Ich habe erlebt, wie gute Freunde von mir, Schriftsteller und Journalisten, umgebracht worden, wie sie tagelang im Koma gelegen haben mit Kopfschüssen und so weiter. Und trotzdem sage ich Ihnen, weil ich wusste, das wird nicht bleiben. Den Terror sind die Leute irgendwann leid. Der große Schock war für mich die Rückkehr nach Deutschland. Also, wenn ich gesagt habe, was im Namen des Islam alles möglich ist, weil es keine Grenze im Koran gibt zwischen dem friedlich-toleranten Islam bis zum radikal-islamistischen, dschihadistischen, stieß ich zunehmend auf Ablehnung. Bei meinen alten Lebensgefährten, also aus der 68er-Zeit, bei den Grünen, bei den Sozialdemokraten, inzwischen ist es so, dass ich gar nicht mehr nach Frankfurt fahre, wo ich ja lange gelebt habe, weil ich weiß, ich brauche nirgendwo mehr zu klingeln. Für die bin ich allen Rechter, für die bin ich AfD-Sprech und für manche bin ich sogar ein Nazi. Ja.
Welche Gegenargumente haben Sie denn, dass Sie das nicht sind?
Na, sehen Sie beispielsweise ein Gauland, ja? Der sagt, der Nationalsozialismus war ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Ja? Wenn der den Nationalsozialismus schon als Vogelschiss bezeichnet, nur Vogelschiss, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass so ein Mann was gegen den Fundamentalismus, gegen den Islamischen hat, dessen Motive oder die Motive dieser Partei gegen den Islam zu sein, sind doch ganz andere. Ja? Da wird doch gar nicht unterschieden. Islamkritik, das ist eine Kritik an einer Ideologie. Und Fremdenfeindlichkeit ist was ganz anderes. Aber was ich insgesamt eben furchtbar finde in Deutschland ist, sehen Sie mal, Kritik am Stalinismus war doch nicht Kritik am einzelnen Russen. Die Kritik am Christentum war doch nicht Kritik an der Frau, die sonntags in die Kirche geht. Ja? Und die Linke tut jetzt hier so, als wäre die Kritik am Islam sozusagen die Verbannung, die Ächtung des Muslimen. Nein, es ist Ideologiekritik, wie es sie seit Voltaire gibt.
Samuel Schirmbeck, es gibt in Ihren Büchern durchaus Passagen, da kann man zu dem Ergebnis kommen, dass Sie eine Besserung nur für möglich halten, wenn Muslime ihrer Religion den Rücken kehren. Ist das korrekt?
Nein, das ist nicht korrekt. Denn sehen Sie, alle Muslime, die mich begeistert haben in Algerien, in Marokko und Tunesien, waren alle Gläubige, die glaubten alle an Allah. Aber die haben ihn sozusagen schon für sich selbst reformiert, ja, sozusagen im säkularen Gärtchen, wie ich es vorher genannt habe, oder weil sie eben auch wissen, dass es noch anderes Denken auf der Welt gibt als vor 1400 Jahren beim Propheten. Also sie kennen die Menschenrechte und haben sich ihren Gott nach den Menschenrechten, das, was ich gesagt habe, haben sie ihn für sich selbst unter Kontrolle gebracht. Die sind aber auch gläubig. Also selbst Omar Belouchet, einer meiner dicksten Freunde in Algier, der eine der aufgeklärtesten Zeitungen herausgibt, na also der trinkt im Ramadan kein Glas Wein, sonst schon. Auch der ist gläubig. Also die müssen ihren Gott nicht loswerden. Es gibt ja Ansatzpunkte, zum Beispiel Averroes, der große Philosoph, der versucht hat, der Vernunft einen Platz auch beim Betrachten der Religion einzuräumen, indem er sagte, die Vernunft spricht nicht gegen Gott, aber sie hilft, besser zu erkennen, was Gott uns eigentlich an Menschsein und Weltsein gegeben hat. Und dieser Averroes wurde dann eben leider verdammt und seine Bücher wurden verbrannt. Und das ist eben eine Diskussion, die die Islamverbände hier nicht führen, die Linke nicht führen und die Grünen nicht führen. Es wäre eben möglich, mal Averroes wieder aufzulegen und auf der Basis große Diskussionen zu veranstalten. Aber da muss man sich nicht von Allah trennen dafür.
Samuel Schirmbeck war das, Publizist und Filmemacher und langjähriger Nordafrika-Korrespondent der ARD. Seine Bücher aus 2016 und 2018 haben den Titel »Der islamische Kreuzzug und der ratlose Westen« und »Gefährliche Toleranz – Der fatale Umgang der Linken mit dem Islam«. 290 bzw. 170 Seiten kosten jeweils rund 20 Euro. Beide sind erschienen in Zürich im Orell-Füssli-Verlag. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.